DW Menschen und Märkte.
Umstritten und gefürchtet, der Technologiekonzern Huawei. Elektrisch oder mit Brennstoffzelle? Wie bewegen wir uns in der Zukunft? Und unter Sparzwang, den Vereinten Nationen fehlt das Geld. Das sind die Themen im Wirtschaftspodcast der DW. Ich bin Nicolas Martin, herzlich willkommen. Das mobile Internet ist in Deutschland vielerorts langsam, sehr langsam sogar. Mit dem 5G-Netz soll sich das ändern. Wer aber baut dieses hochkomplexe Netz? Folgt man den Experten, können das nicht viele. Und einer kann es besonders gut und günstig, der chinesische Technologiekonzern Huawei. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat bereits grünes Licht gegeben, auch Teile von Huawei in das deutsche 5G-Netz zu integrieren. Doch aus der Politik kommt Widerstand. Für viele ist das Unternehmen eine Art Spion des chinesischen Staates. Solchen Vorwürfen will der Huawei-Gründer den Wind aus den Segeln nehmen. Steffen Wurzel über das größte und aktuell umstrittenste Tech-Unternehmen Chinas.
Es gebe überhaupt keinen Grund, Huawei zu misstrauen, sagte Ren Zhengfei. Er könne versichern, sein Unternehmen werde keine Nutzerdaten weitergeben an chinesische Behörden, so der Huawei-Chef. Zur Debatte in Deutschland äußerte sich Ren im Gespräch mit Reportern am Firmensitz in Shenzhen nicht direkt. Er sei aber zuversichtlich, dass Huawei am Aufbau des neuen 5G-Mobilfunknetzes in Deutschland beteiligt werde. Wir vertrauen darauf, dass die Bundesregierung zum Wohle der deutschen Bevölkerung entscheiden wird. Und wir vertrauen darauf, dass Deutschland seine Entscheidung auf Grundlage von Fakten, Beweisen und offener Diskussion fällen wird. Sein Unternehmen sei bereit, der Bundesregierung schriftlich zu versichern, dass keine digitalen Spionage-Hintertüren in Huawei-Bauteilen eingebaut seien. Der 75-jährige Ren Zhengfei hat das Unternehmen Huawei in den 80er Jahren gegründet und zum wichtigsten Technologiekonzern Chinas gemacht. Doch weltweit ist in den vergangenen Jahren das Misstrauen gegenüber Huawei gewachsen. Zunächst in Australien, den USA und Kanada. Inzwischen warnen aber auch europäische Sicherheitsexperten und Geheimdienste. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass chinesische Unternehmen vom Staat zu Spionage oder Sabotage gezwungen werden, so das Argument. In den vergangenen Wochen haben auch mehrere Mitglieder der Regierungskoalition die Vertrauenswürdigkeit des chinesischen Technologiekonzerns angezweifelt. Darunter Außenminister Heiko Maas von der SPD und der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Norbert Röttgen. Der CDU-Politiker verweist unter anderem darauf, dass China kein Rechtsstaat sei und die Staats- und Parteiführung in Peking deswegen Huawei zwingen könne, mit den chinesischen Behörden zusammenzuarbeiten. Den Vorwurf der mangelnden Rechtsstaatlichkeit in China wies Ren Zhengfei zurück. Tag für Tag mache das Land in diesem Bereich Fortschritte. China verwandelt sich Schritt für Schritt in eine Marktwirtschaft und in einen Rechtsstaat. Und man kann sich nicht einerseits weigern, Huawei-Produkte zu kaufen, wegen mangelnder Rechtsstaatlichkeit, und andererseits Autos in Länder verkaufen, in denen es keine Rechtsstaatlichkeit gibt.
Ein Beitrag von Steffen Wurzel. China ist der größte Markt für deutsche Automobilhersteller. Doch welche Autos werden BMW, VW, Mercedes und Co. dorthin in Zukunft liefern? Wenn es nach China geht, dann ist die Zukunft wohl elektrisch. Denn bei der Batterietechnik ist die Volksrepublik schon lange tonangebend. In Deutschland will man mit einem neuen Subventionsprogramm nun aufholen. Doch in einer anderen Antriebstechnologie will Deutschland nicht nur hinterherhinken, sondern vorangehen. Es geht um Wasserstoff. Gestern traf sich die Politik, um Deutschland zur Nummer 1 beim Wasserstoff zu machen. Dirk Rodenkirch berichtet.
Deutschland setzt auf Wasserstoff. In den beteiligten Ministerien ist man überzeugt, Wasserstoff bietet enorme Möglichkeiten.
Aus unserer Sicht ist grüner Wasserstoff das Erdöl von morgen,
erklärt Michael Meister, Staatssekretär im Forschungsministerium. Als einen der Kraftstoffe der Zukunft sieht auch der Verkehrsminister den Wasserstoff. In 3 Jahren sollen laut Andreas Scheuer 60.000 Autos in Deutschland damit fahren. Aktuell sind es nur 600. Schon gelöst, so der Minister, sei das Problem der Tankstellen.
Wir haben jetzt im Frühjahr 2020 dann 100 Wasserstofftankstellen in Deutschland. Mit dem Vertrag, den ich gerade unterzeichnet habe, jedes Jahr 10 bis 15 Tankstellen dazu zu bauen. Also Infrastruktur Infrastruktur gelöst, in Europa so gut wie kein anderer.
Die Autoindustrie sieht Scheuer nun in der Pflicht, bezahlbare Fahrzeuge auf den Markt zu bringen. Denn
Otto Normalverbraucher kann sich jetzt kein Wasserstoffauto kaufen. Und da brauchen wir Modelle, vor allem im Personentransport, im Sharing-Bereich, damit die Bürgerinnen und Bürger diese Wasserstofftechnologie an Fahrzeugen erleben können.
Aber Wasserstoff kann weit mehr als Autos, Schiffe oder Züge antreiben, berichtet Wirtschaftsminister Peter Altmaier. Das Potenzial sei viel größer.
Er kann eingesetzt werden, um Energie zu speichern, auch über Monate und Jahreszeiten hinweg. Er kann angewendet werden zur Stahlherstellung, indem man Kokskohle ersetzte durch sauberen grünen Wasserstoff.
Wasserstoff soll einerseits dazu beitragen, die Klimaziele der Bundesregierung einzuhalten. Andererseits müsse der Ansatz ein globaler sein, sagt Entwicklungsminister Gerd Müller. Sein Ministerium baue die Energie- und Technologiebrücke zwischen Deutschland und den Entwicklungsländern, insbesondere Afrika. Auch um zu verhindern, dass dort vor allem Kohlekraftwerke gebaut werden.
Deshalb müssen wir diese Wasserstoff-Methanol-Technologien, der Deutschland vorausgeht, für den afrikanischen Kontinent nutzen. Denn Afrika ist der Kontinent der Sonne zur Produktion klimaneutraler Kraftstoffe und dabei aus grünem Wasserstoff unter CO2-Bindung Methanol produzieren.
Das könne für Deutschland zu einer Win-Win-Situation werden. Denn produziert wird Wasserstoff nach Ansicht des Forschungsministeriums künftig eher nicht in Deutschland. Afrikanische Länder oder Australien seien geeignetere Standorte, weil dort viel die Sonne scheint und aus Wasser und mit Solarstrom einfach Wasserstoff hergestellt werden kann. Deutschland will aber bei den Produktionsverfahren, der Speicherung und beim Transport der Hauptakteur sein und damit die Nummer eins beim Wasserstoff.
Dirk Rodenkirch berichtete. Und ich spreche nun mit Klaus Amler. Er hat eine Zukunftsstudie erstellt im Auftrag von Deutschlands Autoland Nummer 1, nämlich dem Bundesland Baden-Württemberg. In Baden-Württemberg gibt es eine grüne Regierung. Und in dieser Studie ging es auch darum, wie sich der Verkehr wandeln muss, damit Deutschland seine Klimaziele, aber auch das Klimaabkommen von Paris erreichen kann. Herr Amler, am Montag hat die Bundesregierung beschlossen, Elektroautos stärker als bisher zu fördern. Außerdem, wir haben es gerade im Beitrag gehört, soll die Wasserstofftechnologie gepusht werden und der Bund will den Regionalverkehr mit Milliarden unterstützen. Da ist also eine ganze Menge im Fluss. Sie haben sich nun angeschaut, wie schnell sich der Verkehr wandeln muss, wenn Deutschland tatsächlich seine Ziele erreichen möchte. Reicht das nun aus?
Die Maßnahmen reichen nach allen Ergebnissen und Erkenntnissen unserer Studie sicher nicht aus. Die Studie Mobiles Baden-Württemberg hat zum einen ganz klar beschrieben, wie schnell die Schritte geschehen müssen, um die Klimaziele 2030, und die sind ja rechtlich verbindlich innerhalb der EU, mit Strafzahlungen unterlegt, erledigt werden müssen. Und da muss viel mehr passieren. Also es sind Schritte in die richtige Richtung, wobei auch unsere Studie klar sagt, dass für den Pkw-Bereich Elektromobilität mit Batterie das zentrale Element ist und Wasserstofftechnologie eindeutig für andere Fahrzeugarten zu bevorzugen ist.
Also Sie sagen, geht in die richtige Richtung. Was müsste denn schneller passieren?
Es müssen eindeutig Signale kommen, die den Fahrzeugpark in den nächsten Jahren und nicht erst 2036 oder 2042 deutlich schneller umstellen auf E-Mobilität, und es muss auch viel mehr passieren, was die Effizienz des Autofahrens in Deutschland verbessert. Das Auto ist eine Maschine, die 23 Stunden am Tag steht. Im Schnitt wird das Auto nur eine Stunde benutzt und der Besetzungsgrad ist im Berufsverkehr 1,1 bei 5 Sitzen. Das würde keine Firma sich leisten, so mit teuren Maschinen umzugehen, aber 47 Millionen PKWs stehen 23 Stunden am Tag rum und sind vollkommen ineffizient. Das ist was, das können wir uns volkswirtschaftlich eigentlich nicht leisten und ist ökologisch Schwachsinn.
Wie muss also Mobilität vonstatten gehen in Ihren Szenarien, dass wir diese Ziele erreichen können? Geben Sie uns mal ein konkretes Beispiel, wie die Mobilität aussehen könnte.
Also in der Studie Mobiles Baden-Württemberg, der Baden-Württemberg-Stiftung, wurden drei Szenarien untersucht, die von Stakeholdern entworfen wurden, also von gesellschaftlichen Kräften. Da waren Porsche, Daimler, Bosch und andere auch beteiligt bei den Szenarien. Und von den drei Szenarien hat nur eines die Gewährleistung, dass Pariser Klimaziele eingehalten werden. Und da fängt der Wandel wirklich zuerst mal ganz massiv auch in den Städten an, auch auf planerischer Ebene. Die Innenstädte sind kein Platz für Individualverkehr mit dem Pkw. Die meisten Städte sind da auch schon ganz gut unterwegs. Ich sage immer, ich kenne keine Stadt, die gern mehr Individualverkehr mit dem Pkw hätte. Alle wollen weniger. Alle wollen öffentlichen Raum umgestalten und alle wollen, dass viel mehr Leute auf ÖPNV oder Fahrrad und Pedelec umsteigen. Das sind absolut notwendige Dinge, um von politischer Seite klar zu signalisieren, wir sind ganz ehrlich, wir wollen nicht mehr, dass ihr mit dem Auto hierher kommt, sondern möglichst mit anderen Verkehrsmitteln.
Das Interessante ist ja, Ihr Auftraggeber ist jemand, der extrem von der Automobilwirtschaft lebt. Daimler, Bosch, die vielen, vielen Zulieferer. Jetzt entwerfen Sie für diesen Auftraggeber ein Szenario, das sagt, weg vom Auto hin zu Elektromobilität. Und auch die Elektromobilität ist ja eher ein, ich sag mal, Arbeitsplatzminimierer. Wie kam denn Ihre Studie da an?
Als die Studie 2017 dann bekannt wurde, gab es Leute, die, sage ich mal, mit den Ergebnissen schwer leben konnten. Allerdings, niemand hat die Studie widerlegt. Alles, was wir gerechnet haben, alles, was an Annahmen da ist, hat sich inzwischen bestätigt. Unsere Aussage in Richtung Elektromobilität wird inzwischen von allen Automobilherstellern unterstützt. Sonst hätte die Bundesregierung nicht diese Maßnahmen getroffen. Aber gucken Sie sich die Aussagen von Daimler, VW und Co. an. Die sagen selber, wir bauen 2040 den letzten Verbrenner. Ja, das sind alles Sachen, die waren vor 2 oder 3 Jahren noch tabu. Da bewegt sich viel, weil alle merken, wenn wir uns jetzt nicht bewegen, passiert nichts.
Aber nochmal Stichwort Arbeitsplätze. Wird dann aus dem Musterländle förmlich eine Art Krisenregion, wenn diese Transformation hin zur E-Mobilität abgeschlossen ist?
Das ist auf jeden Fall eine drängendere Frage, als sie noch vor 5 oder 10 Jahren gewesen war. Wobei wir vor 10 Jahren schon mal eine große Automobilkrise hatten. Die zentrale Frage ist wirklich, ob es gelingt, die Transformation zu gestalten, und zwar mit Tempo. Und zwar, wir haben 70% Export bei der Automobilindustrie mit internationalen Antworten. Und da ist der Einfluss groß. China hat eine Elektroautoquote. Einer der Hauptgründe, warum Daimler vor 2, 3 Jahren das Steuer umgeschwenkt hat, als die Quote kam. Das heißt, entweder wir finden da Antworten auf all das, was die Mobilitätswelt uns ab 2030 noch abkauft. Und wenn wir da gute Produkte haben, haben wir keine große Krise. Und wenn wir nicht gute Produkte für die Mobilitätszukunft haben, wird unser Export sinken. Und dann haben wir ein Problem. Und ein Hinweis, ich glaube nicht, dass uns die Welt nach 2030 bei all dem, was wir wissen auf den Märkten an Quoten, uns noch Verbrenner abkaufen wird im großen Stile. Das ist sicher nicht die Zukunft.
Der Studienautor Klaus Amler war das. Vielen Dank für das Gespräch. Und wir blicken nach New York. Dort sitzt die Institution, die seit 1945 diplomatische Brücken baut und den vielen Stimmen und Interessen der Weltgemeinschaft ein Forum gibt. Die Vereinten Nationen sind das Sinnbild des Multilateralismus. Doch in Zeiten von starken und lauten Männern wie Trump, Putin, Erdogan oder Duterte sind die Vereinten Nationen nur noch ein Nebenplatz der internationalen Diplomatie. Und so werden sie auch finanziell von vielen Mitgliedsländern behandelt. Denn viele kommen ihren finanziellen Verpflichtungen nicht nach. Allen voran die USA. Bei den Vereinten Nationen führt der Sparzwang zu so manchen Absurditäten. Antje Passenheim.
Was gibt's Neues bei den Rolltreppen, will der britische Reporter wissen und bringt UN-Sprecher Stefan Dujarric von der Rolle.
On the escalators,
die Rolltreppen haben es ihm angetan, die Escalators.
It's a serious matter, but, on the escalators.
Die Rolltreppen der Weltgemeinschaft rollen nicht mehr. Grund ist die Finanzkrise. Zu viele Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen haben ihre Beiträge nicht gezahlt. Allen voran der größte Zahler, die USA. Vor 2 Wochen hat Generalsekretär Antonio Guterres die Sparbremse gezogen, Arbeitstreffen gecancelt, Reisen verschoben, Heizung gedrosselt. Wasserspender bleiben leer, der Rasen wird nicht mehr gemäht und Die Diplomatenbar schließt bereits um 5 und jetzt
Escalator Watch.
Im täglichen Mittagsbriefing die kritische Frage:
Why has it been decided to open the
Warum wurde die Rolltreppe, die zum Sicherheitsrat führt, für Diplomaten wieder angestellt, während die für andere UN-Mitarbeiter und Journalisten stillsteht?
Remain closed. Okay.
Es gab Staus auf manchen Ebenen, erklärt der Sprecher, der allmählich nur vom Reden übers Treppensteigen ins Schwitzen kommt. Erst recht, als ihn eine US-Kollegin fragt, wie viel Geld sparen die UN eigentlich durch die stillgelegte Rolltreppe? Das Denken fällt ihm schon schwer, sagt Dujarric, eben weil er selbst auch so viele Treppen steigen muss.
Okay, well, hold this. So much of my energy is spent walking up and down stairs.
Schließlich hat er die Zahl. Gespart werden $14,000 im Jahr. Macht ungefähr $50 am Tag, rechnet eine Reporterin schnell aus und schlägt eine Kollekte vor. Wenn jeder beim Mittagsbriefing jedes Mal einen Dollar gäbe, könnten die Treppen wieder rollen. Und dann hagelt es weitere Vorschläge. Eine Journalistin überlegt, wie der UN-Rasen günstig in Form gebracht werden könnte. Bei den UN in Genf haben sie dafür Schafe. Und UN-Sprecher Dujarric denkt weiter. Wir könnten bei unserer ständigen Vertretung aus Neuseeland fragen, ob die uns aushelfen können. Trotz des Gelächters weiß jeder, die Lage ist ernst. So ernst, dass der Generalsekretär kürzlich einen Brandbrief an die Mitgliedstaaten geschrieben hat. Er warnte vor der schlimmsten finanziellen Krise der Vereinten Nationen in den vergangenen 10 Jahren. Die Reserven sind aufgebraucht, weil noch immer ein Drittel aller Beitragszahlungen ausstehen. Deutschland, als einer der größten Zahler zumindest, hat bereits im Februar seine Mitgliedssumme von knapp $170 Millionen überwiesen.
Yes, sir.
Okay, this is a follow-up to the escalator question.
Und vor dem Hintergrund der traurigen Finanzlage klingt es besonders ermutigend, als UN-Sprecher Dujarric sagt:
Let's keep going.
Lasst uns weitermachen.
Ein Beitrag von Antje Passenheim. Und wir machen morgen weiter. Das war der Wirtschaftspodcast von heute. Die Technik hatte Christian Stäter. Ich bin Nicolas Martin. Machen Sie es gut. Tschüss.
Das war ein Podcast der DW.